Ehrwürdigster Herr Vorsitzender, lieber der Christian, meine Damen und Herren, ich möchte mich vielmals bedanken, dass ich hier etwas auch aus der Sicht des Labors sagen kann. Ich werde im ersten Teil ein bisschen das Dilemma der BSA-Bestimmung beschreiben, was da alles in letzter Zeit passiert ist. Aber auf der anderen Seite werde ich Ihnen zeigen, dass sich neue Entwicklungen doch sehr positiv und doch etwas spezifischer entwickeln, sodass neue Aspekte kommen. Ich fange gleich mit einem epidemiologischen Bild an, wie wir es heute schon einmal gesehen haben, so etwas Ähnliches. Und zwar sehen Sie hier, dass seit Beginn der BSA-Bestimmungen, und zwar war das die Habitec-Assays, ist es zu einer Reduktion der Erstauffindens von Prostatakarzinomen mit Metastasen gekommen. Sie sehen, das ist eine dramatische Reduktion bereits bis zum Jahr 2000. Also hat die Prostata, sogenannte Screening möchte ich jetzt sagen, zwar jetzt verpönt hier, hat doch scheinbar etwas gebracht, dass wir Patienten früher diagnostizieren können. Da sehen Sie hier ein Bild, das PSA von 0 bis 10, und Sie sehen, dass eigentlich hier lauter gesunde Leute sind und dass sowohl im niederen Bereich als auch im oberen Bereich Leute, die kein Karzinom haben, die eine benigne Erkrankung haben, aber nichts Besonderes. Da sehen Sie jetzt Patienten, die kleine Karzinome haben und Sie sehen auch, dass bereits hier bei Werten von um 1 herum einzelne Patienten ein Karzinom haben. Und schlussendlich sind das Patienten mit aggressiven Karzinomen und der ist besonders der hier herauszuheben, der hier, es ist einer von 10 oder 11 Personen, der hier auch ein aggressives Prostatakarzinom hat bei einem PSA unter 1. Da sehen Sie hier, das ist jetzt im Widerspruch zu einem anderen Diapositiv, das wir heute gesehen haben, und zwar sehen Sie, dass hier durch das Screening es doch zu einer Reduktion der Sterblichkeit aufgrund eines Prostatakarzinoms gekommen ist. Da hier sehen Sie noch einmal, wenn Sie hier oben schauen, PSA-Wert zwischen 0 bis 1 und wir haben hier ungefähr 11% von diesen Leuten, von allen durchuntersuchten Leuten, haben ein Karzinom. Natürlich, wenn das PSA höher wird, wird auch der Prozentsatz der Patienten mit Karzinom auch etwas höher. Was ist das PSA? PSA ist prostataspezifisches Antigen und es ist eine Seminogelase oder ein Kallikrin 3. Das sind die chemischen Bezeichnungen. Der erste, der das beschrieben hat, war Wang im Jahre 1979 und er hat das PSA aus der Samenflüssigkeit isoliert und gleich im nächsten Jahrzehnt hat Habitec begonnen, es zu testen und es als Immunassay anzubieten. Es ist eine Serinprotease und es verflüssigt die Samenflüssigkeit, das ist die Aufgabe des PSAs und wird im Drüsenepithel der Prostata produziert, aber auch in kleinen periuretralen Drüsen wird das ebenfalls produziert. Wir haben auch bei den Frauen haben wir PSA, können wir PSA nachweisen, das wird aber in sehr geringen Mengen, wird aber nur in den periuretralen Drüsen produziert. Und es gibt wenige Publikationen, dass das auch in Bezug mit dem Mammakarzinom setzen, sind aber nicht als Tumormarker relevant. Und die Bildung des PSAs ist androgenabhängig. Hier sehen Sie die Struktur des PSAs. Es ist eigentlich ein relativ großes Molekül mit 237 Aminosäuren und an das PSA sind immer eine ganze Reihe von Komplexen hängen daran, wie zum Beispiel das Alpha-1-Antikymotrypsin oder Alpha-2-Makroglobulin, die eben die Aufgabe haben, dass die Aktivität als Protease, ist eine sehr aggressive Protease, inhibiert, erst wenn sie weggespalten wird, dann ist es aktiv und verflüssigt eben die Samenflüssigkeit. Und das ist das freie PSA, Sie sehen das in verschiedenen Größen und verschiedenen Einheiten, aber ich komme später noch einmal darauf zurück. Was ist das PSA? Das PSA, wie das schon eingangs erwähnt worden ist, es ist ein Gewebe- oder Organmarker. sicher kein reiner Tumormarker. Es kann als Tumormarker verwendet werden, wenn es gezielt eingesetzt wird. Wir finden das PSA auch bei Prostata-Gesunden, beziehungsweise hängt es auch sehr oft von der Prostata-Größe ab, zum Beispiel der benigne Prostata-Hypertrophie. Und wenn wir die Substrukturen des PSAs anschauen, und das wird jetzt laufend erforscht, so finden wir, dass einige der Substrukturen oder der eine oder andere Substruktur doch eine Verbesserung in der Diagnostik in Bezug auf das Prostatakarzinom bringen. Ich komme jetzt zu einem sehr komplizierten Thema, aber zu einem Riesendilemma, das ich hoffe, dass eigentlich ganz unbemerkt eigentlich dahingelaufen ist und keiner wirklich bemerkt hat. Wang hat eben das PSA entwickelt, Heibeldeck hat einen Standard entwickelt und der wurde dann von Chemikern analysiert. Und wir haben mit zwei verschiedenen Methoden, das eine ist die Aminosäuresequenz und das ist die Massenspektrometrie. Wenn Sie hier diese Zahl anschauen und diese Zahl anschauen, die sind unterschiedlich. Und das hat die Chemiker eben auf die Palme gebracht. Da haben sie beschlossen, sie müssen das jetzt kontrollieren, neu erfinden und standardisieren. Und dann hat die WHO begonnen, gemeinsam mit der WHO hat man 1996 begonnen, einen Standard zu entwickeln, der dann 1999 fertig geworden ist. Und es hat sich daraus eben das totale PSA und das zweite das freie PSA ist. Diese beiden Standards sind 1999 fertig geworden. Und dieser neue Standard ist dann von der Industrie eingesetzt worden, auch für die Messung, für die verschiedenen Immunoassays. Und erst im Jahre 2003, also relativ spät, ist man draufgekommen, dass Heibeldeck im Vergleich zu den WHO-Standards viel zu hoch misst. Hier sehen Sie, die traditionelle Messung, das ist die Heibeldeck-Messung und das ist die moderne, heutige oder soll heutige Messung sein, die nach der WHO-Kalibration läuft. Und da sehen Sie, dass dieser Wert hier, der 4, der sogenannte Grenzwert von der Heibeldeck-Messung, entspricht heute dem modernen Wert von 3,1. Ein Riesenunterschied. Was ist passiert? Wir haben den sogenannten Cut-off-Point von 4 Grenzwert haben wir mit Heibeldeck ermittelt und der ist damit erstellt worden, haben ihn aber heute in der modernen Zeit übernommen. Das heißt, es kommt zu einer Verschiebung des Kollektivs. Das heißt, früher hat man nur diese Schicht oder diese Gruppe der Leute als krank eingestuft und heute ist die Gruppe, da im 3,1 jetzt der Grenzwert ist und wenn 4 ist, haben wir eine viel größere Gruppe, die wir heute als sogenannt potent, eventuell mit einem Karzinomträger, wenn man das PSA als Karzinom zur Karzinomsuche einsetzt. Jetzt ist in diesem Jahr ist jetzt so eine Tabelle herausgekommen und da sehen Sie hier, der Wert 4 von Heibeldeck entspricht dem heutigen Wert 3,1 und der heutige Wert 4 entspricht dem Heibeldeck von 5. Wir reden aber heute noch immer, arbeiten wir genauso wie früher mit dem Grenzwert 4. Hier in einer Studie hat man eben den WHO-Standard, das war eigentlich gar nicht so lange her jetzt, 2006 ist das, hat man verglichen mit verschiedenen Geräten. Und hier das oberste ist ein Gerät, wo ich annehme, dass das noch, das ist Access von Beckman, das ist eine Firma, die Heibeldeck gekauft hat, dass das noch nach dem Heibeldeck-System, es steht leider nirgends beschrieben, es kalibriert ist und sie sind wesentlich höher, währenddem die anderen beim totalen PSA liegen relativ eng zusammen. Da hier sehen Sie beim freien PSA eine etwas weitere Streuung zwischen den verschiedenen Standards. Dass die so unterschiedlich sind, das hat verschiedene Gründe, aber das ist, glaube ich, etwas aufwendig jetzt zu erklären. Da hier sind eben die Analysen, da haben Sie, glaube ich, 100 Seren haben Sie untersucht und Sie sehen, dass es doch eine relativ weite Streuung ist zwischen diesen 6 Systemen, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, gar nicht so, passt es gar nicht so schlecht zusammen. Das sind eben die Werte, die dazugehören. Das haben wir selbst gemacht, wir haben hier einen Architekt, ein System vom Abbott, haben wir verglichen mit einem anderen System, von das Unicell-System von Beckmann. Und Sie sehen, dass hier interessant, dass die Abweichungen dieser beiden Testsysteme, obwohl sie beide nach dem, mit dem WHO-Standard, mit dem neuen, kalibriert worden sind, doch 15-20% sind. Natürlich bei einem niedrigen Wert von 0,2, 0,3 ist 0,4 bereits ein großer Unterschied. Aber auch bei höheren Werten sehen wir doch relativ große Unterschiede. Es ist immer das Ziel, dass man versucht, das PSA in seiner Wertigkeit etwas zu verbessern. Und wir haben da eine ganze Reihe von Möglichkeiten oder versucht man eben, dass man dann die altersabhängigen Referenzwerte, wir haben sie schon vorher gehört, dann hat man auch das in Bezug gezogen zur Größe der Prostata, dann hat man das auch die Geschwindigkeit der Vermehrung, der Verdoppelung beziehungsweise der PSA hat man auch im Zusammenhang gesetzt mit einer Malignität. Dann hat man eine ganze Reihe von Parametern zusammengefasst, von PSA, freiem PSA, Volumen und so weiter, Anamnese und alles, das, und hat auch versucht, das eben zu verbessern, die Diagnostik in Bezug auf Prostatakarzinom, Früherkennung Prostata. Und heute versucht man, verschiedene Bestandteile, also Molekularteile des PSAs zu untersuchen, sowohl mit molekulargenetischen als auch mit chemischen oder immunologischen Methoden. Wo ist die Zukunft? Auf der einen Seite versucht man, verschiedene Kallikreine aus der Prostata zu gewinnen und sie zu untersuchen und zu testen. Dann gibt es einen molekulargenetischen Test, das ist das BCA3, das ist eine Genanalyse, über die wird Dr. Schatzl dann nachher ein bisschen berichten. Dann gibt es das Pro-PSA, darüber werde ich Ihnen jetzt ein bisschen berichten. Dann gibt es noch ein sogenanntes benignes PSA, das, glaube ich, nicht sehr erfolgreich ausschaut. Und dann gibt es auch ein ganz spezifisches, das ist RUA, also ein ganz spezifisches Prostata-Antikörper, der heute in der Pathologie eingesetzt wird und mit dem man versucht, man jetzt Immunoassays auch zu machen. Aber ich habe da noch keine Resultate gesehen. Hier zeige ich Ihnen eine Untersuchung, und zwar sind das jetzt ROC-Kurven, die ich Ihnen einige zeige. Je größer diese Fläche hier darunter ist, umso besser ist der Assay in Bezug auf die Diagnostik bzw. Erkennung eines Prostatakarzinoms. Das heißt, hier haben Sie die Sensitivität und die Spezifität aufgezeichnet. Das sind die sogenannten Receiver Operating Curves, mit denen man schaut, wie gut ist ein Test in Bezug auf eine Diagnose. Und da sehen Sie hier, das war vor etwa 8-9 Jahren, hat man angenommen, weil im PSA immer als komplexes PSA auftritt, also wo eben daran verschiedene Proteine gebunden sind, wie zum Beispiel Alpha-1-Antichymotrypsin oder Alpha-2-Makroglobulin, das hat man abgespaltet und hat versucht, das eben hier zu schauen, ob man damit besser das Prostatakarzinom früh erkennen kann. Ist aber nicht der Fall. Es hat sich hier herausgestellt, dass das freie PSA, also der koeffizienzfreies PSA zu gesamten PSA, wesentlich besser, also geringgradig besser ist, wie das abgespaltene, und dass das natürlich das reine PSA ist nicht so gut. Diesen Weg hat man wieder verlassen. Jetzt ist man auf das Pro-PSA gekommen, und hier haben Sie wieder so ein PSA-Molekül, da sehen Sie das PSA, und hier haben Sie eine ganze Reihe von Aminosäuren, die an dem PSA dranhängen, und das ist das 7-Pro-PSA. Es sind 7 Aminosäuren. Was passiert mit diesen 7 Aminosäuren? Auf der einen Seite wird es abgespalten, ja, vollständig, und es entsteht daraus das PSA, das aktive Enzym, das eben die Seminogelase eben aktiv ist und eben praktisch das Prostata-Sekret verflüssigt. Ein Teil davon entwickelt sich zum 4-Pro-PSA. Im Weiteren wird das 4-Pro-PSA wieder weiter abgespalten, es kann wieder auch wieder zum PSA, aber auf der anderen Seite entsteht daraus das 2-Pro-PSA, und dieses 2-Pro-PSA kann nicht mehr weiter abgebaut werden, das bleibt einfach bestehen, it's truncated, also es bleibt hängen, es zirkuliert und wird dann, wie es ausgeschieden wird, weiß ich nicht, aber es ist praktisch nicht aktiv. Da sehen Sie, dass die verschiedenen Pro-PSAs verschiedene physikochemische Eigenschaften haben und das ist auf einer HPLC aufgetrennt. Da komme ich noch einmal. Hier ist das komplexe PSA und ein geringer Teil davon ist das freie PSA. Und das freie PSA besteht aus einem 39% oder etwa 40%igen Anteil vom Pro-PSA. Und dieses Pro-PSA teilt sich wieder ein in das 2, so wie wir es vorher gesehen haben, 4 und das 5, 7 Pro-PSA. Das 2 Pro-PSA hat einen relativ geringen Anteil. Wenn Sie sich noch aus der früheren Zeit erinnern, beziehungsweise wenn ein Patient ein PSA zwischen 4 und 10 hat, das ist noch nach den Hybrid-Deck-Werten ist das, also nach den alten Werten, so haben wir eine 25%ige Chance, dass dieser Patient ein Karzinomträger ist in der Prostata. Mit dem freien PSA können wir das etwas einschränken, da hier je niedriger der Quotient des freien PSA ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Patient zwischen 4 und 10 ein Karzinom hat. Je höher ist es, umso geringer ist es. Mit dem Pro-PSA, hier haben Sie wieder eine Receiver Operating Curve, da sehen Sie, dass das 2 Pro-PSA hier eine wesentlich höhere Spezifität und Sensitivität hat. Wir haben einen Wert von 0,77 auf der ROC-Kurve. Das heißt also, es ist gar nicht so schlecht für die Diagnostik oder für die Voraussage, dass der Patient ein Prostatakarzinomträger ist oder nicht. Da hier sehen Sie das wieder bei Werten zwischen 2 und 7. Und hier zwischen 2 und 10. Sie sehen hier, dass wir hier eine ROC in diesem Bereich bei 0,73 haben, im Vergleich zu PSA 0,52. Also das ist der Prozentsatz pro PSA, der ist etwas höher als das pro PSA reine. Und zwar berechnet sich, ich komme dann später noch drauf, aus PSA, freiem PSA und dem pro PSA. Und hier sehen Sie in den verschiedenen Bereichen, dass die ROCs unterschiedlich sind. Und im niedrigen Bereich haben wir, also zwischen 2 und 4, haben wir auch eine Sensitivität und Spezifität, ist aber natürlich geringer als bei den höheren Werten. Das Pro-PSA ist sicher ein sehr interessanter Parameter für die Zukunft. Ich habe diese Diapositive von Semeljov bekommen, der hier vor einer Woche gesprochen hat und uns das präsentiert. Also es sind zum Teil noch nicht einmal publiziert. Und hier ist etwas über die Probengewinnung, was natürlich für die, wenn man es bestimmen lassen möchte, sehr wichtig ist. Die Probe, wenn sie abgenommen wird, muss innerhalb von 3 Stunden abzentrifugiert werden. Das heißt, dass nach der Blutabnahme längstens 3 Stunden stehen soll. Im Serum ist es haltbar etwa 48 Stunden. Hier sehen Sie, dass bei 4 Grad haltet es ungefähr 48 bis 3 Tage ungefähr und tiefgefroren ist es so wie alle anderen Enzyme für länger. Also das ist eben der Hinweis, dass man sie relativ rasch zentrifugieren muss, aber dann nachher doch länger lagern kann, ein, zwei Tage. Und zwar ist das hier das sogenannte, das ist von der Firma Beckmann bzw. Semeljov entwickelte Prostata Health Index. Hier werden die 3 Faktoren, das 2 pro PSA, das PSA und das freie PSA hineingegeben. Und man sieht, und es soll eine Unterstützung sein zur Nachfrage, ob eben eine Biopsie notwendig ist oder nicht. Und hier sehen Sie, dass dieser Prostata Health Index doch ein bisschen höhere, also eine minimal höhere empfindliche und Sensitivität und Spezifität hat auf das Prostatakarzinom, also nicht besonders aussagekräftig. Und hier zum Schluss, das sind die Empfehlungen, die von Semeljov eben unterstützt werden, aber noch nicht wirklich publiziert sind. Wir machen bereits dieses Poster, dieses 2 pro PSA. Es ist leider Gottes noch sehr teuer, aber wir können es jederzeit machen. Und ich hoffe, dass noch einige Studien sein werden, sodass man wirklich auf die Wertigkeit, das sind jetzt nur prospektive Studien, das ist eine prospektive Studie, also im vorausschauende Studie, und das müssen noch eine Reihe von Untersuchungen notwendig, um das wirklich in der Routine einsetzen zu können. Danke.